Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Gewalttätige Angriffe auf Politiker und Politikerinnen haben in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen gesorgt. Wir haben darüber in verschiedenen Zusammenhängen und zu unterschiedlichen Anlässen berichtet. Und wir wollen jetzt hier in Fazit den Blick ein bisschen weiten und nach größeren Entwicklungslinien und Zusammenhängen fragen. Und dazu begrüße ich am Telefon die Sozialpsychologin Beate Küpper. Sie ist Professorin an der Hochschule Niederrhein am Institut SOCON Social Concepts. Frau Küpper, guten Abend.
Guten Abend.
Sind die Fälle, über die wir aktuell berichten, sind das Einzelfälle oder folgen sie einem Muster, das sich mehr und mehr zeigt?
Leider sind das keine Einzelfälle. Es wird nur der Blick jetzt stärker darauf gelenkt. Studien beobachten schon seit einigen Jahren einen deutlich ansteigenden Anteil von Politikerinnen und Politikern, die betroffen sind von Gewalt, von Übergriffen. Das geht los bei Hassmails, bei wüsten Beschimpfungen und Beleidigungen, auch bei öffentlichen Auftritten, bis hin eben auch zu körperlichen Angriffen. Wir müssen an den Überfall beispielsweise an die Kölner Oberbürgermeisterin Henrike Reker vor einigen Jahren erinnern und an die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke. Das heißt, das sind leider keine Einzelfälle. Wir haben diesen ansteigenden Trend und der hat sich über Corona hinweg auch nochmal verschärft, wie eine Studie von Kommunal, einer Zeitschrift des Städte- und Gemeindebundes, nachweist.
Im Fall des SPD-Politikers Matthias Ecke jetzt gerade ging der Angriff ja von Jugendlichen aus, jungen Männern. Einer davon war Sympathisant auch der rechten Szene. Ist diese Form der Gewalt alters- und geschlechtsspezifisch?
Egal bei welcher Form von Gewalt, sind es in der Regel jüngere Männer. Jetzt muss man natürlich etwas salopp sagen, bei denen funktioniert das mit der Gewalt auch am besten. Es mag auch ein paar biologische Gründe geben. Das sind einfach immer bei Gewalttaten, ist das die Tätergruppe, die auffällt. Und wir haben jetzt noch etwas, was hinzukommt. Sie sind ja nicht nur einfach so aus sich heraus gewalttätig, sondern es ist eine gezielte Gewalttat. Es sind in den seltensten Fällen, auch wenn es um solche Übergriffe geht, spontane Gewalttaten. Das sind häufig schon auch geplante Taten. Die sind nicht immer intentional im Sinne von, wir ziehen jetzt los und suchen uns jemanden, den wir überfallen können. Aber das Intentionale, das Geplante ist schon ein bisschen so, mal gucken, welche Gelegenheiten sich hier bieten. Also das ist das Mindeste. Manchmal ist da auch noch mehr planvolles Handeln dabei. Und dahinter stehen dann natürlich auch Ältere, die so etwas animieren.
Der Gewalt der rechten Szene steht auch Gewalt der linken Szene gegenüber. Die Antifa ist gewaltbereit und das nicht erst seit ein paar Wochen und Monaten. Es gab auch Angriffe auf Politiker der AfD. Wie sinnvoll ist es denn, zwischen rechter und linker Gewalt zu unterscheiden, qualitativ und quantitativ?
Also ich habe mir jetzt hier für die Sendung auch nochmal die Zahlen angeschaut. Es ist tatsächlich so, dass Grünpolitikerinnen und Politiker besonders häufig von Beschimpfungen, Beleidigungen wüster Art betroffen sind, mit deutlichem Abstand vorne. Und bei der AfD ist es tatsächlich so, und das ist auch nicht ganz neu, dass sie besonders häufig auch Angriffen körperlicher, physischer Gewalt, Zerstörung, Sachbeschädigung und so etwas unterliegen. Das heißt, das ist durchaus bei Politikerinnen unterschiedlicher Parteien, rechts wie links, der Fall, dass sie Bedrohung und Gewalt erleben. Das ist das eine. Das andere ist, wir müssen natürlich schon überlegen, in welchem, ich sag mal, welche Atmosphäre von Gewalt und Verrohung diese Taten stattfinden. Und hier hat sich in den letzten Jahren etwas hochgeschaukelt. Hier ist die Debatte schärfer geworden. Hetze hat sich normalisiert. Und hier muss dann schon der Blick auch auf die äußerste Rechte gehen, die ja nun ganz gezielt auch mit Gewalt spielt, Gewalt nahelegt, auch in Reden. Da brauchen wir gar nicht nur, ich sage jetzt mal, auf ausgewiesene Rechtsextreme zu schauen, sondern auch im, ich sage, als breiteren politischen Diskurs sind nun gerade auch die Politiker der AfD dafür bekannt, also an der Grenze dessen zu schaben, was demokratisch gerade noch geht, und dabei auch immer die Gewalt nahezulegen oder mit der Gewalt zu spielen.
Die Sprache vieler Menschen, so wie Sie es beschreiben, die wird zweifelsohne radikaler, aggressiver, bösartiger. Und wörtlich genommen ist der Satz von Alexander Gauland, wir werden sie jagen, ja sehr aggressiv und auch drohend, wenn man das wörtlich nimmt. Wie weit ist es denn von einer solchen Aussage eines Politikers zu regelrechten Hasskommentaren in den sozialen Netzwerken?
Naja, das bereitet den Boden, es verschiebt auch soziale Normen. Dazu gehören dann auch solche Demonstrationen. Das ging mit Pegida los und da konnten wir das bei den letzten Demonstrationen, beispielsweise auch den Bauernprotesten, wieder beobachten, auch während der Corona-Proteste, dass es offenbar üblich wurde, hinter Galgen wo Politiker dranhängen, herzulaufen. Also, und das galt dann eben nicht nur für Personen aus der ausgemachten rechtsextremen Szene, sondern durchaus bürgerliche Personen, die das offenbar da nichts bei fanden. Das heißt, hier können wir schon sehen, wie sich in den letzten Jahren auch soziale Normen verschoben haben. Und wenn das der Fall ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, und das wissen wir aus der Forschung sehr gut, einfach höher, dass auch Einzelne ihre Einstellungen, ihre wutgeladenen Einstellungen in tatsächlich Handeln, in dem Fall gewalttätiges Handeln, übertragen. Wenn Sie das Gefühl haben, Menschen, die mir wichtig sind, finden das in Ordnung. Und wenn Sie das Gefühl haben, die sozialen Normen legen das auch nahe, vielleicht sogar legitimieren Sie das. Ich habe sogar ein, ich bin berechtigt, Widerstand zu üben. Und ich sage mal, auch dann sich berechtigt fühlen zu politischer Gewalt. Wenn ich noch eine Zahl nennen darf, wir haben in der letzten Mitte-Studie, gefördert von der Friedrich-Ebert-Stiftung, durchgeführt, schwerpunktmäßig im Januar, Februar vor einem Jahr, danach eine Aussage vorgelegt, einige Politiker haben es verdient, wenn die Wut gegen sie auch schon mal in Gewalt umschlägt. Und hier haben tatsächlich 13% der repräsentativen Stichprobe, also repräsentativ befragte breite Bevölkerung, zugestimmt und weitere 15% teils, teils. Hier können wir schon eine deutliche Verschärfung sehen. Das sind mehr als doppelt so viel im Vergleich zu den Vorjahren.
Also ist die Stimmung ganz wichtig, die Stimmung im Land, in der Gesellschaft. Wenn permanent jetzt von Krise und von Gefahr die Rede ist, kann das dann aus Unsicherheit zu Aggression führen?
Soweit würde ich nicht gehen. Wir haben tatsächlich auch nach Krisenbetroffenheit und Verunsicherung gefragt. Es ist tatsächlich so, dass diejenigen, die sich stärker von Krisen betroffen fühlen und auch verunsichert fühlen, nicht nur eher auch ein rechtsextremes Weltbild haben, sondern auch eher politische Gewalt billigen. Dem ist so. Aber das ist letztendlich nur ein kleiner Teil. Wir haben hier, ich sag mal, sowohl Täter, die das, wie ich vorhin schon gesagt habe, ganz gezielt angehen und gezielt auch, ich sag mal, diese Stimmungen aufgreifen. Und wir haben eine verrohte Debatte, wir haben eine gewaltvollere Atmosphäre, wo die Wahrscheinlichkeit einfach steigt, dass Menschen dann, wenn die Gelegenheit da ist, und sie ist jetzt im Wahlkampf eben da, weil man Politiker, Politiker häufiger auf der Straße sieht oder eben wahlkämpfende Plakate aufhängen sieht, die dann diese Gelegenheit beim Schöpfe packen und ihre Wut tatsächlich dann in Gewalt übersetzen. Das heißt, wir haben also zwei Bewegungen. Wir haben eine äußerste Rechte, die sich sehr gut aufgestellt hat, die hochmobilisiert ist, die jetzt im Wahljahr 2024 die Gelegenheit beim Schopfe ergreifen will. Wir kennen dieses Gerede über den Tag X, auf den hingearbeitet wird. Und da gehört eben dieses, ich sag mal, Gewaltstreuen und Einschüchtern, auch vielleicht in der Hoffnung, dass die Gegenseite dann auch zuschlägt, dass man also Chaos herbeiführt, gehört mit zur Strategie der äußeren Rechten.
Das, was Sie beschreiben, Frau Küpper, ist medizinisch gesprochen so etwas wie eine Diagnose. Welche Therapie könnte denn folgen?
Naja, ich glaube, die erste wichtige Therapie ist für uns alle, runterzukochen, um diese verschobene Norm nicht noch weiter zu befeuern. Eine betonte Freundlichkeit und Höflichkeit, gerade auch im Wahlkampf, zu sagen, ja, wir sind über politische Positionen, Lösungsansätze durchaus sehr unterschiedlicher Meinung, aber wir gehen höflich und freundlich miteinander um, verzichten auf zu harte Sprache, weil das alles eine Vorlage ist, dass andere sich aufgefordert, ermutigt oder sogar berechtigt fühlen. Dazu sind alle aufgefordert und natürlich insbesondere diejenigen, die im politischen Geschäft sind. Aber das gilt für jeden, der versucht ist, ich sage mal auch vielleicht, weil es sich erstmal lustig anhört oder weil es provokant sich anhört, hasserfüllte Kommentare über Social Media weiter zu verbreiten. Also hier sind alle aufgerufen, runterzukochen und auch betont eine, ich sag mal, demokratische Kultur zu pflegen, zu der eben, und das ist ja die Herausforderung von Demokratie, so unterschiedlicher Meinung man ist, man es trotzdem auf eine zivilisierte Art und Weise tut, hierfür Lösungen, die Lösung auszuhandeln, vielleicht auch im besten Fall gemeinsam zu Lösungen zu kommen.
Vielleicht noch mal ein ganz kurzer Blick zurück. Die Radikalisierung der Sprache und die zunehmende Gewalt auf der Straße, das sind ja keine neuen Phänomene. Zum Beispiel Weimarer Republik. Historiker und Politikwissenschaftler sehen da durchaus Parallelen. Würden Sie die auch sehen? Wiederholen sich da Muster?
Ich bin keine Historikerin, deswegen bin ich etwas zurückhaltend bei vergleichend, aber man ist natürlich schon daran erinnert, auch an, ich sag mal, die gezielt herbeigeführte Verrohung, die dann für ein Chaos und ein Gegeneinander genutzt wird. Ich würde ein bisschen vorsichtig sein, das Ganze jetzt in ein Rechts gegen Links und umgekehrt zu übersetzen, denn wir haben zunehmend auch Täter, das ist übrigens nicht ganz neu, das musste der Verfassungsschutz schon bei den Übergriffen gegen Geflüchtete und Geflüchtetenunterkünften 2015, 16 beobachten, dass zunehmend auch Personen, die eben gar nicht vorher in der rechtsextremen Szene oder auch ganz links verankert waren, sich selbst radikalisiert haben. Und hier haben wir ja einige traurige Beispiele der Selbstradikalisierung. Erinnern wir uns an das schlimme Attentat, wo ein mittelalter Mann den jungen Mann in der Tankstelle erschossen hat, weil ihm das nicht passte, dass er an die Corona-Maßnahmen erinnert wurde und gebeten wurde, eine Maske zu tragen. Also hier haben wir tatsächlich in den letzten Jahren auch in der, ich sag mal, breiteren Mitte eine Bereitschaft zur Gewalt. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben mit der AfD auch eine Partei, die das gezielt vorantreibt in ihren Reden. Unter denjenigen, die mit der AfD sympathisieren, sagten im letzten Jahr sogar 59%, sie stimmen hier voll ganz eher oder teils, teils zu.
Gewalt und gewalttätige Sprache in der Gesellschaft. Die Sozialpsychologin Professor Beate Küpper war das von der Hochschule Niederrhein. Frau Küpper, Dankeschön, guten Abend.
Ich danke Ihnen.